Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Schönes Neues. Herzlich willkommen zur ersten 100 im Jahr 2016. Und vielleicht pocht ja bei euch der Shampoo auch noch so ein bisschen an die Schädelwand. Das macht aber nichts. So eine 100 ist ja sozusagen perfektes Kater-Radio. Hinlegen und zuhören und die Geschichten wirken lassen. Besser als jede Kopfschmerztablette und gesünder als jedes Konterbier. Es geht ums Wiedersehen heute. Und da ist mir direkt was eingefallen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob ich das erzählen soll, weil es so ein bisschen peinlich ist. Aber egal, ich mach mal, ja. Kennt ihr dieses YouTube-Video, wo so ein Löwe in freier Wildbahn ein Jahr nach erfolgreicher Auswilderung den Pfleger wieder sieht, der ihn großgezogen hat? Ja, das ist toll. Wie sich dieses riesige Vieh von seinem Rudel löst, auf den Menschen zurennt und man denkt, oh mein Gott, der ist gleich tot, der Mensch. Und dann springt dieser Löwe tatsächlich hoch und nimmt den Mann in seine riesigen Tatzen. Er umarmt ihn, schlägt ihn ab. Dieses Video bewegt mich total. Ich habe es jetzt nochmal geguckt, ne? Und ich habe sofort ein Kloß im Hals vor Rührung und so einen Hauch von Pipi in den Augen. Ist irgendwie absurd, oder? Sowieso, Szenen, wo sich Menschen oder in diesem Fall eben auch Tiere nach Jahren wiedersehen, die bewegen mich zutiefst. In Filmen, Wahnsinn. Jedes Mal im Radio. Kein Wunder, dass ich bei der Vorbereitung dieser Sendung auch sehr bewegt war. Es geht ums Wiedersehen heute. Wiedersehen macht Freude. Wolfgang Schiller ist hier, 100-Redakteur. Wie ist es bei dir? Berührt dich sowas auch?
Natürlich. Das sind die Geschichten, die gut funktionieren. Wir haben natürlich versucht, jetzt Geschichten zu finden, die nicht nur auf dieser Ebene funktionieren, so, ach, zwei Leute finden sich wieder, sondern die irgendwie auch noch darüber hinausweisen und ein bisschen davon erzählen, warum Leute sich verlieren. Wir hatten noch ein paar Geschichten in der Pipeline, die leider nichts geworden sind. Das ist so schade. Eine Geschichte ist von einem Mann, der seine Mutter nach 30 Jahren in Nordafrika wiederfindet, die es auch in Deutschland einfach nicht ausgehalten hat und zurückgegangen ist. Auch eine ganz bewegende Geschichte. Der Mann wollte sie dann leider doch nicht erzählen. Sie war ihm dann doch zu intim, zu persönlich. Das sind sehr intime Geschichten.
Das passiert uns immer wieder, ne? Weil sie intim sind, die Geschichten, die wir hier in der 100 erzählen.
So ist es. Aber die, die wir haben, die sind, glaube ich, großartig.
Vier Geschichten gibt es heute Abend. Vier Wiedersehensgeschichten in der Neujahrsausgabe der 100. Da ist eben diese Geschichte, ja, die sehr bewegend ist, von David.
Die Thomas Reintjes erzählt. David ist ein Amerikaner und er ist gleichzeitig Yanomami. Seine Mutter ist quasi von diesem Ureinwohnerstamm aus dem Dschungel zwischen Venezuela und Brasilien.
So ein Stamm, der wirklich ganz wenig Kontakt zur westlichen, sagen wir mal, zur Außenwelt hat.
Und sein Vater ist ein amerikanischer Ethnologe. Und sie haben es versucht als Familie, es hat halt nicht funktioniert.
Jenny Gensmer trifft ihre Schulkameradin Christina wieder. Eine von denen, an die man immer wieder mal so denkt über die Jahre. Was macht die wohl? Was ist aus ihr geworden? 10 Jahre nach dem Kennenlernen gibt es ein Wiedersehen.
Rebecca Jakob war eine Praktikantin bei uns und hatte auch eine wunderbare Geschichte dabei. Nämlich, wie sie eines Tages im Fernsehen einen Reporter sieht und ihre Mutter sagt, das ist dein Fernsehen, das ist dein Vater. Sie ist nämlich mit einem Stiefvater aufgewachsen und wusste nicht, wer ihr leiblicher Vater ist. Und auf einmal ist der Vater im Fernsehen.
Bex ist dann losgezogen. Die Geschichte gibt es gleich. Und dann hören wir noch von einer Frau, die nach vielen, vielen Jahren ihre Jugendliebe von früher wiedergesehen hat. Ich bin Paulus Müller und wir hören uns wieder. Jetzt gleich.
D-Radio Wissen.
Wiedersehen macht Freude. Die 100 hier. Irgendwann kommt ja der Zeitpunkt, da steht man neben seiner Mutter und schämt sich. Man möchte am liebsten im Boden versinken. Ganz plötzlich ist Mama auf einmal irgendwie komisch zum Schämen. Gehört zum Erwachsenwerden irgendwie dazu, dieser Punkt, wo man sich dann abkapselt von den Eltern, lieber nicht mehr von Mama an der Schule abgeholt werden will, weil dann sehen die Kumpels die ja. Ja, liebe Eltern, das ist hart, aber ihr könnt ganz ruhig bleiben. Irgendwann seid ihr dann auch wieder interessant für eure Kinder. Das gibt sich wieder, ganz von selbst, meistens jedenfalls. Bei David, da hat es sich auch irgendwann gegeben. Und das, obwohl er sich nicht nur für seine Mutter geschämt hat, er hat sie verleugnet. Und damit seine Herkunft verleugnet. Thomas Reintjes erzählt uns jetzt Davids Geschichte. Im Kern eben auch so eine typische Erwachsenwerden-Geschichte, aber eigentlich wirklich nur im Kern, denn sie ist krasser, viel krasser. Das hat damit zu tun, dass David Amerikaner ist und Yanomami.
Ich bin Yanomami, sagt David Good.
I'm Yanomami.
Mein Name ist Anyopoa.
I'm Anyopoa.
Das ist der Name, den die Yanomami ihm gegeben haben. David war schon immer Yanomami und er wusste es. Aber die längste Zeit seines Lebens wollte er es nicht wahrhaben. Ich bin Yanomami, das hätte er vor 10 Jahren niemals über die Lippen gebracht, erst recht nicht in ihrer Sprache, Yanomami Kea. Die Geschichte beginnt im Regenwald, in den 70ern und mit seinem Vater.
So their territory spans between southern eastern Venezuela and northwestern Brazil.
Die Yanomami leben im Grenzgebiet von Venezuela und Brasilien. Ein Volk von 30.000 Menschen, die in kleinen familiären Dorfgemeinschaften von 50 bis 400 Personen leben. Bis vor einigen Jahrzehnten hatten sie keinen Kontakt zur Außenwelt. Und noch immer soll es Stämme geben, die noch nie einem Fremden begegnet sind und nichts kennen als Dschungel. Das begeistert Davids Vater, Kenneth Good. Er ist Anthropologe und macht sich 1975 von seiner Uni in Pennsylvania aus auf den Weg zu den Yanomami, um Daten für seine Doktorarbeit zu sammeln.
And as a graduate student from Penn State, he had a grant to go down there for about 15 months. He was supposed to do the standard graduate program, collect your data, write your dissertation, come back home, write a book and teach. But he fell in love with the Yanomami people and he ended up staying there for 12 years.
Statt 15 Monate bleibt Kenneth Good 12 Jahre im Dschungel. Ihm gefällt das einfache Leben dort.
And he found a people that lived harmoniously. You know, they hunted, they ate, they laughed, they cried. And he just thought they were just people. But they were people that were free from the modern woes and strife of this Western world. They didn't count beyond two. They had no written language. They just wake up and worry about how they get food, and there was no really stress, there was no depression, there was no post-traumatic stress syndrome or suicide. And he just found this world to be what he described as the essence of what it is to be of being human, and he just fell in love with that.
Eine Welt ohne Stress und Depressionen. Selbstmord kennen die Yanomami nicht, genauso wenig Zahlen größer als 2. Weil es im Amazonas-Regenwald keine Jahreszeiten gibt, zählen sie auch keine Jahre, kennen keine Geburtstage und kein Alter. Davids Vater glaubt, dort den Kern dessen gefunden zu haben, was es heißt, Mensch zu sein.
And he wanted to learn more about their culture, and what the only way he can learn about that is if he moved in and studied their language and studied their ways, and that's what my father did.
Er wollte mehr über die Yanomami lernen, und deshalb tauchte er komplett ein.
Complete and total immersion.
Er hat ihre Sprache gelernt, hat wie sie gejagt, sich wie sie bewegt. Er wurde in die Dorfgemeinschaft aufgenommen.
That's why he stayed there for so long.
Doch nach ein paar Jahren nimmt ihn der Stammesführer für ein ernsthaftes Gespräch zur Seite. Denn einen wichtigen Aspekt des Yanomami-Lebens hat Kenneth Good noch nicht angenommen. Und das sollte sich nun ändern. Der Stammesführer sagte so etwas wie:
As a Yanomama, it's not right. It's not culturally acceptable. It's not ethically acceptable for you to not have a wife. You need to have a wife. And in Yanomama culture, there is no such thing as being single. You need
man braucht einen Mann, der jagt und einen beschützt. Und man braucht eine Frau, die Feuerholz sammelt und sich um die Kinder kümmert. Aber mein Vater dachte, ich bin aus dem Westen, ich kann keine Yanomami zur Frau nehmen. Aber der Stammesführer bestand darauf.
Kenneth hat keine Wahl. Er muss eine Frau nehmen. Und der Stammesführer weiß auch schon welche. Yarima. Schulterzuckend akzeptiert Davids Vater die Verlobung, auch weil es eigentlich nicht viel bedeutet. Frauen und Männer kommen und gehen, und solange man nicht verheiratet ist, passiert nicht viel. Außerdem, Yarima ist noch ein halbes Kind. Aber zwischen den beiden entwickelt sich eine Freundschaft.
But as the years went by, she got older and my dad's friendship sort of turned into a romance and they bonded and you know my dad fell in love with my mom, but my mom also fell in love with my dad, so it was a mutual consensual relationship and then they married according to Yanomami customs.
Aus Freundschaft wird Liebe und sie heiraten nach den Bräuchen der Yanomami.
And of course marriage isn't, you know, this grandiose.
Es gibt natürlich keine pompöse Zeremonie. Du nimmst deine Hängematte und hängst sie neben deinem Partner auf. Das ist alles.
Ganz Yanomami wird Kenneth Good aber trotzdem nicht. Er bleibt mit einem Bein in der westlichen Welt. Immer wieder muss er zurück, um an seiner akademischen Karriere zu arbeiten. Seine Aufenthalte bei den Yanomami sind immer noch Forschungsaufenthalte. Eine Zeit lang ist er auch im Auftrag eines deutschen Max-Planck-Instituts im Dschungel. Aber manchmal ist er Monate oder sogar Jahre weg von dort, zurück in den USA, unterwegs in Europa. Davids Mutter bleibt allein zurück.
Durch seine Abwesenheit war meine Mutter den anderen Männern im Dorf ausgeliefert. Sie wurde vergewaltigt. Das war für meine Mutter und meinen Vater eine unerträgliche Situation.
So that is why my dad said, you know, come with me on these trips so that we would always be together. And she agreed.
Für Davids Vater gibt es nur eine Lösung. Yarima kommt mit auf die Reisen. Sie brechen auf, als sie hochschwanger ist. Kenneth Good glaubt, es ist besser, das Kind nicht im Dschungel zur Welt zu bringen. Sie fliegen in die USA.
And 2 weeks later, I was born. I was born in Bryn Mawr, Pennsylvania. And they started the Yanomami American family. I have a younger brother, Daniel, and a younger sister, Vanessa.
Bald hat die Familie 3 Kinder. Sie leben die meiste Zeit in New Jersey. Für Yarima muss die Umstellung unfassbar sein. Alles, was sie bisher von der Welt gesehen hat, ist der Dschungel.
It's like going into a time machine and fast-forwarding 2,000 years, where everything was new, everything. You know, cars, electricity, paved roads. But she adapted, and it surprised my father too. She was seen to be doing very, very well.
Es ist wie eine Zeitreise aus der Steinzeit. Aber erstaunlicherweise, ob Autos, Elektrizität, geteerte Straßen, irgendwie kommt sie damit klar. Sehr gut sogar.
From the University of Washington in Seattle, upon reflection.
Man sieht es in diesem alten Interview, das Marcia Alva 1991 mit Davids Eltern geführt hat. Yarima sieht fast aus wie jede andere Vorstadtmama. Kein typischer Yanomami-Topfhaarschnitt mehr, stattdessen eine Dauerwelle. Sie trägt einen dicken Pulli, Hosen und Schuhe.
Yarima, when Kenny came to the jungle, what did you think of him? What observations did you have of Kenny?
Sie sagt, ich war der erste Fremde, den sie jemals gesehen hat.
Never seen anything like it.
I'd like you to ask Yarima what she has liked best and what she has liked least about her new home.
Well, it's very difficult to ask a generic type, an abstract question.
Solche abstrakten Fragen kann man nicht stellen. Man muss spezifisch fragen. Magst du das oder magst du dies?
Do you not like this, not like that?
So you have to run through everything. I was running through it quite a list.
Like a dodi da, yahia dodi da, ilusika dodi da.
Ilusika. Und sie sagt, sie mag Kleidung, was interessant ist, wo sie doch von einem Stamm nackter Ureinwohner kommt.
All my memories of being with mom or happy memories. I remember she loved going to the carnival.
Sie liebte es, zur Kirmes zu gehen. Sie liebte es, einkaufen zu gehen. Ich erinnere mich, wie wir die Hauptstraße in Rutherford, New Jersey entlang gingen, zu Dunkin' Donuts und Burger King. Sie liebte Pommes.
She enjoyed those things. She really liked it, and all these are all new to her. But I think as the time went by,
aber mit der Zeit vermisste sie ihr altes Leben. Sie konnte nicht mehr mit ihrer Schwester fischen gehen. Und wenn sie morgens aufwachte, war sie in einem geschlossenen Raum und ihre Kinder waren in einem anderen Raum.
Die Yanomami leben wortwörtlich unter einem Dach, genannt Shabono. Es sieht ein bisschen aus wie ein Stadion, natürlich viel kleiner. Ein runder Holzbau mit einem schrägen Dach. In der Mitte der Dorfplatz.
Everything happens right there. You eat, sleep, drink, you play, you die, everything happens in that communal home.
Wände gibt es nicht, nur für jede Familie eine Feuerstelle, um die sie ihre Hängematten aufhängt.
So when you wake up in a Yanomami Shabono, you could see as far as the eyes can see. You have the forest, you could see your family, you could see everyone. And compare that to here when you wake up, we're very compartmentalized. You know, we have these walls, we have these roofs, you know, we all live in these individual houses that separate us. And my mom would wake up and she just felt so sad that she was enclosed in this box.
Das Leben in New Jersey, dem am dichtesten besiedelten Bundesstaat der USA, muss Davids Mutter vorgekommen sein, als wäre sie eingeschlossen in einer Kiste.
Do you travel back and forth? Do you get a chance to go back to the jungle to visit?
No, we haven't. That's been one of the problems we've had.
Seit 3 Jahren waren wir jetzt nicht mehr dort. Und das ist für sie sehr schwierig. Wir haben keinen Kontakt. Sie weiß nicht, wer in ihrem Dorf lebt oder gestorben ist.
Why is it so hard to get back?
Well, it's very, very far. It's very remote. It's an extremely difficult and expensive trip to go.
Es ist sehr abgelegen und es ist sehr schwierig und sehr teuer, in diesen abgelegenen Teil des Amazonas zu reisen.
It's quite expensive. First of all, on the stage, you have to prepare. You have to get all.
Man muss zum Beispiel Gegengift für Schlangenbisse kaufen.
Many dangerous poisonous snakes in there. I had to buy.
Das kostet $1,000 pro Ampulle und für einen durchschnittlichen Schlangenbiss braucht man 6.
More if it's a bad one.
Das letzte Mal, als wir dort waren, hatten wir unseren kleinen Sohn dabei, ein Jahr alt. Also brauchten wir besondere Vorsichtsmaßnahmen.
So I had to take extra precautions.
Die nächste Reise finanziert National Geographic, die eine Doku über die ungewöhnliche Familie drehen. Der Haken an der Sache, sie können nur eine Woche bei den Yanomami verbringen. Yarima ist das offenbar nicht klar. Sie muss gedacht haben, sagt David heute, dass nach der langen Zeit in den USA jetzt Monate oder Jahre im Dschungel folgen. Nach nur einer Woche zu Hause im Charbonneau wieder zurück in das Leben in der Kiste. Sie ist fassungslos.
And I think that was the turning point in our family. After that trip, she just got very angry, very upset, very depressed.
Ein Jahr später fliegt die Familie noch einmal nach Venezuela. David ist 5 Jahre alt, als er seine Mutter zum letzten Mal sieht.
I was so young, so I don't have a definite memory of the very last moment that I saw Mom, but I do remember being with her when I was 5 in the jungle, and then unfortunately that was the last time I saw her.
Yarima will nicht mit zurück in die USA. Das Leben mit einem Fuß in beiden Welten hat nicht funktioniert. Sie bleibt bei den Yanomami. Es dauert, bis der kleine David realisiert, Mom kommt nicht mehr zurück. Aber als es ihm nach und nach klar wird, fühlt er sich von ihr verlassen und verstoßen.
I thought she rejected me. I thought she rejected who I was as a part American, part Yanomami. I thought I wasn't good enough to be her son.
Und David verstößt seine Mutter.
And then as a result, you know, I rejected her.
Wenn er als Halb-Yanomami nicht gut genug für sie ist, dann will er mit den Yanomami auch nichts mehr zu tun haben, denkt er sich.
So for the next 20 years, I struggled so much with my identity as a Yanomami. I hated who I was. I renounced my heritage. I hated Mom. If anybody asked, I said Mom died in a car crash.
Ich hasste mich selbst und ich hasste Mom. Sie war für mich gestorben.
And she was dead to me.
Die Sache war nur.
But the thing was, even though I had so much hatred against my mom, I missed her so much. Because she was my mom and I loved her. She took care of me and fed me and nurtured me. And even though I was hurt deeply, the fact that I felt that she rejected me, I had missed her so much.
Manchmal schlich ich mich mitten in der Nacht in den Keller und suchte ein Bild von ihr. Und dann weinte ich stundenlang und stellte mir all diese Fragen.
Why? Like why? Why did you have to leave? Why does this have to be like this? Well, I don't understand. And so on. And so, it all stemmed.
Alles, weil ich als 5-Jähriger eines Tages plötzlich keine Mutter mehr hatte.
Having a mom one day and not having her the next, and never understanding why.
Und ich nie wusste, warum und ob sie mich wirklich verstoßen hatte. Oder ob sie noch an uns dachte. Dieses Kapitel ist nie abgeschlossen worden.
There was no closure. We don't know why. What happened? Does she think about us? You know, I had wondered growing up, is she in the jungle thinking about us?
Davids Vater hätte vielleicht ein paar Antworten gehabt, aber er hat keine Ahnung, was in seinem Sohn vorgeht. Nach außen hin versucht David, ein typischer amerikanischer Junge zu sein und nicht aufzufallen. Er spielt Baseball, trägt Zeitungen aus. Niemand soll wissen, dass er halb Yanomami ist. Nicht nur, weil er seine Mutter und die Yanomami ablehnt, sondern auch, weil er sich schämt.
She was a naked woman eating tarantulas and monkeys and so on. And it's just, I was ashamed of that. And I was so embarrassed by that.
Seine Mutter, die Spinnen- und Affenessende, nackte Frau im Dschungel, wenn das seine Freunde rauskriegen würden.
Aber die Welt erlaubte mir nicht, mich vor ihr zu verstecken. Zum Beispiel fuhren wir einmal mit der Schule nach New York, ins Naturkundemuseum, und wir gingen so durch die Südamerika-Ausstellung, nichts
ahnend.
Plötzlich stand ich vor einem riesigen Foto von meiner Mutter.
I remember just stopped in my tracks and was thinking, holy shit, like no fucking way. I was looking around, freaking out, you know, again having this like internal panic attack.
Panik, Schweißausbruch.
I didn't know what to do. The world around
me. Die Welt um mich herum wurde dunkel.
It was just like a scene out of a movie where I just tunnel visioned and there's a spotlight of this picture of my mom and my like it's like mocking me, saying you can't hide from me. So I just
ich rannte in eine dunkle Ecke und weinte.
I just remember running and I found a dark spot and just started crying, thinking why God, why? Why can't I just be left alone?
Immer wieder hat er Heulkrämpfe und Zusammenbrüche und irgendwann beginnt David zu trinken.
You know, I lived continually day in and day out with such sadness and depression and self-loathsome. And then when I drank, it took it away for an hour or two.
Es wird schlimmer und schlimmer. David versagt in der Schule, klaut das Auto seines Vaters und fährt damit betrunken nach Florida. Und irgendwann denkt er über Selbstmord nach. Aber er merkt auch, ich will nicht weiter in den Abgrund stürzen.
And I didn't want to fall deeper and deeper to that abyss. And that's when I decided, well, that's when I met Daisy.
Und dann habe ich Daisy kennengelernt.
Daisy Willis, a friend of mine that I met in college, and she was just a very, very special girl. She's very nice. She has a wonderful heart. And
ein einzigartiges Mädchen. Und sie hat mir klargemacht, dass Weinen okay ist.
That the fact that your mom left, of course it hurts. Of course you're gonna feel pain. And unless you deal with that wound, it's never gonna heal. And for the first time ever, I felt comfortable in my own skin. You know, it started the healing process.
Das war der Anfang des Heilungsprozesses. Ich las das Buch meines Vaters und andere Bücher über die Yanomami und ich fing an, stolz auf meine Herkunft zu sein.
Not only would I start healing, but then I started becoming proud of who I was. I started becoming proud of being Yanomami. I went from absolutely hating the heritage, the Yanomami culture, to being proud of it.
Ich wollte es von den Dächern herunterschreien und jedem von den Yanomami erzählen.
I felt like going on the rooftop and saying, all right, everyone, let me tell you about the Yanomami and let me tell you. And because I spent 20 years of holding it inside, it's almost like it just exploded, like the floodgates open.
David hat zwar noch immer keine Antwort auf die Frage, warum seine Mutter damals ihn und seine Familie verlassen hat, aber er vergibt ihr.
I forgave her and as soon as I forgave her, it's just, I remember, it's just all I ever wanted, all I could think about. I was consumed day in and day out. How can I go find her? How can I see Mom again?
Wie kann ich Mom wiederfinden, ist alles, woran er denken kann. Naja, fast. David will zuerst auch noch seinen College-Abschluss in Biologie machen. Doch während er daran arbeitet, bereitet er seine Reise vor. Als Erwachsener in den Amazonas-Regenwald. In den Süden Venezuelas, zu den Yanomami. Eine befreundete Anthropologin aus Venezuela fährt voraus, versucht, seine Mutter ausfindig zu machen und herauszufinden, ob sie überhaupt noch lebt. David spart eisern und sammelt Geld von Freunden und Verwandten. 2 Jahre dauert es. Dann, am 24. Juli 2011, ist er endlich soweit. Abflugbereit am Flughafen Newark in New Jersey.
I was so nervous, so scared.
Ich war nervös und hatte Angst.
I didn't speak Yanomami.
Ich sprach weder Spanisch noch Yanomami. Und meine Schwester meinte,
David, like, you're afraid of ladybugs. How are you gonna make it in the Amazon?
And it was a David, du hast sogar vor Marienkäfern Angst. Wie willst du im Dschungel überleben?
Even a ladybug scared me. I said, I know. I'm just gonna have to get past that. And that's what I did. All of my fears, I just compartmentalized it.
Ich habe alle meine Ängste verdrängt.
Eine ganze Woche ist er unterwegs. Zuerst nach Caracas, dann ein Inlandsflug, eine Busfahrt und zum Schluss mehrere Tage per Boot den Orinoco hinauf. Gegen Ende wird es nochmal gefährlich bei den Guacharibo-Stromschnellen. Diese Stelle des Flusses ist schwer zu überwinden und ein Grund dafür, dass die Yanomami den spanischen Eroberern und anderen Siedlern verborgen geblieben sind. Von dort noch eine knappe Stunde. Dann steht David auf Yanomami-Land, am Anfang des Pfades, der zu dem Sherbono führt, in dem er hofft, seine Mutter zu finden.
Oh, I was so nervous, you know. I mean, I was in shock. I was just, you know, I was in a foreign land, foreign culture, foreign people.
Alles ist ihm fremd. Nur einer nicht. Er trifft ihn auf dem Weg ins Dorf. Der junge Yanomami-Mann, so um die 18 muss er sein, trägt ein Fußballtrikot und Shorts. Es stellt sich heraus, es ist sein Halbbruder, Mikashi. Und er mag Pop.
His name's Mikashi, but when I, you know, he refused to be known as Mikashi, he only wanted to be known as Ricky Martin.
Er wollte, dass ich ihn Ricky Martin nenne. Anscheinend hatte er das Gebiet eine Zeit lang verlassen und diese Musik irgendwo aufgeschnappt. Also, mein Bruder ist Ricky Martin.
So, my brother is Ricky Martin.
David weiß, viele Yanomami-Stämme haben sich seit dem Aufenthalt seines Vaters stark verändert. Yanomami aus weniger abgelegenen Regionen arbeiten mittlerweile in den Städten, sprechen Spanisch, tragen Kleidung und bauen Hütten statt Schabonos. Vor allem die Jugendlichen verdrängen ihre Herkunft, wie David es früher gemacht hat, und wollen Venezolaner sein, nicht Yanomami. Doch Ricky Martin, trotz seines Namens und seiner Kleidung, ist noch absolut im Dschungel zu Hause. Als er erfährt, dass David nach ihrer gemeinsamen Mutter sucht, spurtet er los, verschwindet im Dickicht, um sie zu holen. David setzt sich im Dorf in eine Hängematte und wartet. Das klingt gemütlicher, als es ist.
They all came up to me and I had hands all over my body, touching my ears, pulling my nose.
In der Zwischenzeit kamen die Yanomami alle auf mich zu. Ich hatte Hände überall auf meinem Körper. Sie berührten meine Ohren, zogen mir an der Nase. Eine Frau umfasste meinen Kopf und rieb ihre Nase kräftig gegen meine Wange und ihr Speichel rann über mein Gesicht. Die Yanomami haben keinen Bartwuchs und die kleinen Mädchen fassten meinen Bart an. Und ich war umgeben von den Frauen mit den Holzstäbchen in ihrer Nase und ihrer Unterlippe.
Like I knew, I can intellectualize it, I can read books about it, I read about it in Ethnography, my dad's book and Napoleon Chagnon's book. But to see it for the first time was just, you know, this absolutely shocking. Not in a bad way, but I was just, you know, very, very surprised. But then it hit me.
Dann hatte ich einen Geistesblitz. Das waren nicht nur Menschen einer anderen Kultur, Gegenstand anthropologischer Studien. Ich sah ihnen in die Augen und mir wurde klar, das ist meine Familie.
And then that extra element of shock, you know, on top of everything else, is like, this is crazy. This is crazy. Like, not only am I meeting the Yanomami, but I'm meeting my family.
Anderthalb Stunden lang bestaunen sich David und seine Yanomami-Familie gegenseitig.
And then the big moment.
Dann Auftritt Mom.
Mom walked into the village. She was carrying a basket of manioc, and everyone was immediately hushed. Everything got quiet. And I got up out of my hammock, and I knew it was her right away. I recognized her face, and I'm like, "This is Mom."
Der erste Impuls, als seine Mutter im Dorf erscheint, auf sie zurennen und sie fest umarmen. Aber Umarmungen kennen die Yanomami nicht. David weiß nicht so recht, was tun und wie mit ihr sprechen. Auf dem Video von dem Wiedersehen sieht man David und Yarima, wie sie eine Armlänge Abstand halten. Er berührt sie an der Schulter. Sie wischt sich Tränen aus dem Gesicht.
I didn't know what to do and I put my hand on her shoulder and I said, "Mom, it's me, it's David." And she just started crying and sobbing. She was trembling and I didn't know what to say to her. And so I looked at her and I said, "Mom, it's me, David. I'm home." She was naked, topless, sticks in her.
Ihr Oberkörper war nackt. Sie hatte Holzschmuck in ihrer Nase und Unterlippe und ihre Haut war bemalt. Aber dann,
all of a sudden,
wie aus dem Nichts, hatte ich diese Flut von Erinnerungen.
Flood of flashbacks. I just started remembering when I was five. It was almost like when I touched her. It's like that sense of holding my mom.
Als wenn es dadurch ausgelöst worden wäre, dass ich meine Mom berührte, erinnerte ich mich daran, wie wir zur Kirmes gingen, Achterbahn fuhren, einkaufen gingen.
You know, I just started crying. I'm like, why? You know, I just started remembering having a mom, to have that comforting feeling of being with my mom, to say that today I hugged my mom, I just lost and I cried. And she and I both cried for a good while.
Die Fragen, die David als Kind hatte, die große Warum-Frage, die ihn so belastet hatte, weggespült mit den Tränen.
I didn't care anymore. All I cared was she was alive, she was well, and we were going to start this new relationship together.
Nicht nur mit seiner Mutter fängt er von vorne an. Viele andere Verwandte sieht er tatsächlich zum ersten Mal. Unter anderem lernt er einen Onkel kennen.
He's telling me, you are Yanomama. If anyone tells, ask you, you tell them you are Yanomama. This is the truth, this is true. You know, yes, Awe means yes. So he's like, yes, yes. And then that was very powerful for me to hear that.
David weiß jetzt, er gehört dazu. Seine Identität ist endlich geklärt. Er ist Yanomami. Spätestens, als der Onkel ihm einen Yanomami-Namen gibt.
And then he christened me with my Yanomami name. And he said, your name is Anyoboa. And he said, Anyoboa Goa, Anyoboa Goa. And he's saying over and over, your name is Anyoboa. So that is my Yanomami name. Anyoboa roughly translates into...
Anyoboa kann man grob mit Umweg oder Weg um ein Hindernis übersetzen.
I'm not sure how flattering that name is.
Ich interpretiere das so, dass ich mein Dorf vor 20 Jahren verlassen habe und einen sehr langen Umweg zurück nach Hause genommen habe.
And I just took a really long detour back home, a really long Anyoboa back to my village. So that's my Yanomami name.
David nimmt seine Yanomami-Identität aus vollem Herzen an und die Yanomami nehmen ihn als einen von ihnen auf. Er hängt seine Hängematte mitten unter sie ins Charbonneau und bleibt für 3 Monate. 2 Jahre später, 2013, kommt er noch einmal zu seiner Dschungelfamilie. Seine Mutter bringt ihm das Fischen bei, sein Bruder Ricky Martin zeigt ihm, wie man mit Machete, Pfeil und Bogen umgeht und David lernt ein paar neue Yanomami-Vokabeln. Und er bringt ein Satellitentelefon mit ins Dorf.
This is the first time that I was able to connect mom from her village to my dad. And you can tell when you hear this, just the excitement in her voice and the way she laughs is just precious.
Als er hört, wie seine Eltern miteinander umgehen, als er das Strahlen im Gesicht seiner Mutter sieht, versteht er, warum sie sich ineinander verliebt haben.
And just, you know, close my eyes and think back in time, you know, when they were husband and wife in the jungle many years ago.
Sein amerikanischer Vater, seine Yanomami-Mutter und David, der amerikanische Yanomami. In diesem Moment sind sie noch einmal eine Familie.
Übrigens, David Good hat ein Buch über seine Geschichte geschrieben. Es heißt The Way Around. Im Mai erscheint es dann auch auf Deutsch. Und er hat eine Non-Profit-Organisation gegründet, The Good Project. Damit will er den Yanomami helfen, mit dem Fortschritt klarzukommen, ohne von ihm überrollt zu werden. Vor allem will er aber auch den vielen jungen Yanomami helfen, die, wie er damals, ihre Identität suchen. Ende Januar fliegt er nach Venezuela, um das Projekt anzuschieben und natürlich auch, um seine Mama zu besuchen. Sag mal, bist du nicht Paulus? Das hat der Typ neulich gesagt, der neben mir beim Friseur saß. Hey, Paulus, du bist Paulus, oder? Wir kennen uns aus der Grundschule. Und dann habe ich ihn mir genauer angeschaut und mir war klar, hey Ali, du bist Ali. Mit 11 Jahren oder so haben wir uns das letzte Mal gesehen und sofort wiedererkannt. Aber Ali war eben auch einer von denen, die ab und an nochmal in den Gedanken auftauchen mit der Frage, hey, was macht der jetzt wohl? Von früher der Typ. Geschichten vom Wiedersehen gibt es heute und jetzt die Geschichte von Jenny und Christina. Jenny ist die Radio-Wissen-Reporterin und war mit Christina in der Schule und auch Christina war ebenso eine, die man nicht vergisst, an die man immer wieder mal denkt. Eine von den Menschen, die sich irgendwie ins Hirn brennen. Immer wieder hat sich Jenny gefragt, was macht Christina wohl? Was ist aus ihr geworden? Bis sie für uns Christina kontaktiert hat und sie getroffen hat. 10 Jahre nach der ersten Begegnung.
Christina kannte ich nur wenige Wochen, aber an sie habe ich immer wieder gedacht. Zum ersten Mal habe ich sie bei einer Generalprobe für ein Schulkonzert gesehen, in der Dorfkirche. Sie saß auf einem Hocker, lange Haare, lachsfarbene Schuhe, Akustikgitarre. Mit einer zarten Stimme und einem Schmunzeln auf den Lippen sang sie die sanfteste Version von dem Beatles-Song And I Love Her, die ich jemals gehört habe.
Also wir kommen gerade vom Moritzplatz, laufen die Prinzenstraße lang. Und hier müsste jetzt irgendwo auf der rechten Seite das Prinz Charles sein. Ich schaue gerade nochmal, ob wir vielleicht schon dran vorbeigelaufen sind.
Wir haben uns sofort verstanden. Christina hatte viel zu erzählen, aber die Worte dafür fehlten ihr noch. Ihre Familie kam aus Georgien. Unser Dorf hieß Rüdersdorf. Meine Familie war aus Berlin da rausgezogen. Deshalb gingen wir auf dieselbe Schule. Christina hatte es dort nicht leicht. Sie wurde gehänselt, weil sie noch nicht richtig Deutsch sprach, andere Klamotten trug. Für mich war das schwer zu verstehen. Sie war eine Person, die über das ganze Gesicht strahlte, wenn sie gelacht hat. So etwas steckt doch an. Einmal hatte mich Christina zu sich nach Hause eingeladen. Sie lebte in einem tristen, grauen Mietshaus. Erst als ich im Innenhof auf ein paar Leute traf, die mir in gebrochenem Deutsch sagten, wo genau ich klingeln musste, wurde mir klar, dass Christina in einem Heim für Einwanderer lebte. Jüdische Einwanderer, die darauf warteten, dass ihnen eine Stadt zugewiesen wurde, wo sie aufgenommen werden sollten. Georgien befand sich politisch und wirtschaftlich in ständigem Umbruch. Christinas Eltern sahen für sie dort keine Zukunft.
Hilf uns, GPS. Ja, wir stehen genau davor. Wahrscheinlich müssen wir über dieses Tor, dann rufe ich gleich mal den Robert an. Das ist der Freund von Christina, sozusagen unsere Kontaktperson.
Wir verbrachten den Nachmittag mit Reden. Über Gott, an den ich nicht glaubte. Christina schon. So etwas Wundervolles wie der Mensch, wie du und ich, so etwas könne doch nicht vom Affen abstammen, fand sie. Die Mutter kam immer wieder rein und brachte uns kleine Süßigkeiten. Christina hat mir das Lied vom Schulkonzert vorgespielt und zum Abschied einen Armreif geschenkt, so einen goldfarbenen mit Elfenbeinimitat. Ein paar Wochen später, nach dem Abi, bin ich nach Frankreich gegangen. Dort habe ich den Armreif verloren, genauso wie den Kontakt zu Christina.
Jetzt hier in einem dunklen Hinterhof in der Prinzenstraße. Theater am Aufbauhaus. Der Soundtrack, der müsste eigentlich schon losgegangen sein. Ich rufe mal Robert an und frage ihn, ob er uns reinlassen kann.
Seit damals sind 10 Jahre vergangen. Christina müsste jetzt etwa 25 sein. Zuletzt habe ich mich an sie erinnert, weil ich einen Artikel über Georgien in der Zeitung gelesen habe. Und da wollte ich endlich wissen, was aus ihr geworden ist. Ich muss nicht lange recherchieren. Im Internet gibt es viele Videos von einer Sängerin in Berlin, Christina Scheli. Das musste sie sein. Offenbar hat sie ihren Weg gemacht in Deutschland. Ob sie sich noch an mich erinnert? Ich will sie wiedersehen. Und ich will sie überraschen.
Hi. Jenny.
Hi, komm.
Hi. Hat sie ihren Soundtrack schon gehabt?
Gerade eben, aber...
An Samstagabend im April. Christina tritt bei einer Elektroparty auf. Ich habe mich zusammen mit einem Kollegen für ein Interview angemeldet. Seit Tagen freue ich mich auf den Termin. Aber als wir da sind, kommen mir Bedenken. Ich bin nervös. Wie wird sie reagieren? Ist es überhaupt okay, sie vor dem Auftritt mit ihrer Vergangenheit zu konfrontieren? Ich weiß ja gar nicht, was sie in den letzten 10 Jahren erlebt hat.
Kiki?
Christina sieht aus, wie ich sie in Erinnerung habe. Etwas kleiner noch. Aber mit den gleichen langen Haaren und dem gleichen strahlenden Gesicht.
Ich bin Jenny. Hi.
Ich bin Christina.
Ja. Hi. Hast du Zeit für ein bisschen längeres Interview eventuell mit
ja,
uns?
Ja, sehr gerne, weil
oder
der
bist
Timing
du ein bisschen,
passt gerade.
Ach, jetzt bist du schon fertig?
Ja, ich bin schon
fertig. Jetzt habe ich dich einfach gesiezt. Sollen wir uns mal einen Platz
Du kannst suchen? Mich ruhig duzen, das ist kein Thema.
Okay.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie mich erkannt hat. Wir sitzen uns gegenüber, backstage, auf alten Ledersofas. Der Raum ist klein. Draußen geht der Soundcheck weiter.
Du hast vorhin gefragt, wie wir auf dich gekommen sind.
Und das liegt daran, dass ich dich schon kenne.
Ja, das wollte ich aber eben gerade dir auch sagen. Du kommst mir so bekannt vor. Besonders dein Mundwinkel, beziehungsweise der ist so einmalig, den kann man irgendwie nicht vergessen. Und wenn ich mich jetzt erinnern darf, das ist ein Rüdersdorfer Kirchenchor?
Fast. So ein Schulkonzert.
Ja, ich weiß, aber wir haben dort geprobt, denke ich mal.
Genau, richtig. Das ist ja erstaunlich. Ich hätte nicht gedacht, dass du mich erkennst.
Ich habe dich sofort erkannt, als ich die Hand gegeben habe. Aber dann dachte ich mir, nein, ich bilde mir das nur ein. Und ja, Jenny, ja. Ich weißt du, warum ich dich noch sehr, sehr gut in meiner Erinnerung habe? Weil du, glaube ich, überhaupt die Erste warst in Deutschland, die mich als Person akzeptiert und gesehen hat. Seitdem ich hergezogen bin und in Rüdersdorf zur Schule ging, war mir sehr schwierig, mich zu definieren beziehungsweise überhaupt mich zum Punkt bringen ohne Sprache. Und das war so faszinierend. Mir gerade steht Knoten im Hals, weil das war echt schön. Und den Ausflug mit deinen Freunden, das kenne ich doch sehr gut. Am Treptower Park, weißt du noch?
Ich habe mich daran erinnert, dass ich mal bei dir gewesen bin, aber wir sind auch zusammen
ausgegangen. Genau. Also das war der erste Ausgang für mich in Berlin. Also wow.
In der Schule sahen wir uns nie. Ich machte Abitur, lernte für die Abschlussprüfungen. Ein Sommer, in dem ich einen Abschnitt in meinem Leben beendete und ein neuer anfing. Fast jedem meiner Freunde ging es so. Christinas Leben aber war damals gerade komplett durcheinander geworfen worden. Neues Land, neue Sprache, neue Schule. Ihre Mitschüler machten es ihr nicht leicht. Womit ich aber nicht gerechnet hatte, war, dass sie es eventuell gar nicht schaffen könnte.
Aber ich bin abgehauen. Das ist schon ein Mobbing-Zeichen quasi, dass ich nicht ausstehen konnte, nicht zurückgeben konnte. Und warum auch ich Schule abgebrochen hatte. Ich hatte keinen Spaß dabei. Also das bringt ja nichts, wenn du absolut demotiviert wirst dabei und niemand dich irgendwie lockt und sagt, ey, das hast du gut gemacht.
Christina bricht die Schule ab, geht weg aus Rüdersdorf, zurück nach Georgien.
Ja, ich habe es sehr schlau gemacht. Also wir sind ins Urlaub gefahren im August und ich musste am 18. August zur Schule wieder. Und ich habe einfach meinen Eltern gesagt, ich komme nicht wieder mit. Ihr könnt allein fliegen.
In Georgien war es für Christina auch immer ganz gut gelaufen. Ihre Noten waren gut. In ihrer Freizeit hatte sie Sendungen im Fernsehen und im Radio moderiert, erzählt sie mir. War morgens ins Studio gegangen, dann in die Schule. Dieses Leben will sie zurück.
Definitiv Kurzschluss. Es ist gerade gesehen, ist ein großes Blödsinn, was ich gemacht habe, weil ich hätte die ja auch nutzen können und wäre jetzt heute noch besser, als ich über mir träumen kann, weil ich hätte mich da durchbeißen müssen, mein Abi fertig machen müssen. Aber damals weiß man ja das nicht und man sagt, nee, ich gehe, da habe ich einen sicheren Job. Ich konnte meinen Fernseher moderieren, ich hatte normales Gehalt, was für georgische Standards so ausreicht, aber als ich zurück war, habe ich was anderes gespürt. Also das hat mich super enttäuscht, was ich dort gesehen habe.
Kein Job beim Fernsehen und die Chancen, Sängerin zu werden, sind gering. Die Kontakte fehlen, die Zukunftschancen sind schlecht. Also holt sie das Abitur nach, schreibt sich an der Uni für Journalismus ein. Was sie aber die ganze Zeit begleitet, ist das Gefühl, gescheitert zu sein. In Deutschland nicht alles versucht zu haben. Christina packt der Ehrgeiz, sie nimmt einen zweiten Anlauf und kommt zurück. Mit einem Ziel, Sängerin werden.
Mir stand klar, ich will das studieren oder beziehungsweise das lernen, was mein Beruf ausmacht. Und wenn ich Sängerin sein will, dann muss ich halt nicht Vokal studieren, sondern Fach selbst, also was drumherum ist. Und mich hat immer Medien interessiert, also habe ich mich hier in Deutschland für Medienwissenschaft und Musikwissenschaft und Medienmanagement interessiert.
Christina beginnt ihr Studium in Berlin, knüpft Kontakte in der Musikszene, nimmt an Gesangswettbewerben teil, singt in kleinen Clubs und Bars. Irgendwann auch vor 6000 Leuten. Noch kann sie von ihrer Musik nicht leben, arbeitet bei einem Gastronomieunternehmen im Management. Ab 18 Uhr, nach der Arbeit, fängt ihr anderes Leben an, die Musik.
words we spread, decisions we made, oh, that I once faded away, yeah.
Das ist das 90%, glaube ich, komplett, die Musik. Ohne Musik wäre ich nicht angekommen. Musik braucht keine Sprache. Du kannst einfach singen. Und das hatten wir ja in diesem Chor. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich gar kein Deutsch gesprochen habe, beziehungsweise sehr gebrochen und sehr schwierig überhaupt zu verstehen. Aber du hast mich verstanden, weil wir haben hier zusammen Musik gehört, zusammen gesungen und genau das habe ich in Berlin aber massenweise bekommen.
Es ist schön, Christina diese Dinge sagen zu hören. Zu sehen, dass sie schon so weit gekommen ist. Wie sie so vor mir sitzt, hat sie noch viel von der Christina von damals. Aber im Gegensatz zu dem Mädchen mit der Gitarre in der Kirche zeigt sie heute sehr deutlich, was sie kann und was sie will. Sie hat sich durchgebissen, scheint glücklich und in ihrem Leben angekommen zu sein.
Ankommen ist, wenn einfach du nicht weg willst. Das ist doch ganz einfach. Wenn du nicht einfach weg willst, so wie ich das damals wollte, warum ich auch so einen Bruch in mein eigentlichen Leben gebracht habe. Und für mich ist wichtig, sich auszudrücken zu können, Sprache beherrschen einigermaßen, dass man über eigene Gefühle sprechen kann, dass man anderen zuhören kann, Hilfe leisten kann. Freunde wiederfinden kann nach 10 Jahren.
Christina, beim zweiten Mal hat es dann geklappt mit dem Ankommen in Deutschland. Ein Beitrag von Jenny Gensmer und Christoph Reimann. Da sitzt eine junge Frau mit ihrer Mutter vor dem Fernseher. Bex ist 19, der leibliche Vater sitzt nicht daneben, weil es ihn nicht gibt. Nie gab bisher in Bex Leben, bis zu diesem Zeitpunkt jedenfalls. Sie wusste, es gibt einen, viel mehr wusste sie aber auch nicht, 19 Jahre lang. Auf jeden Fall sitzt sie da mit ihrer Mutter, schaut Fernsehen und auf einmal sagt die Mutter: Der da, das ist dein Vater. Bumm. Die Sache ist jetzt ein paar Jahre her. Mittlerweile ist Bex Journalistin, mittlerweile hat sie ihren Vater kennengelernt. Für die 100 hat sie die Geschichte nochmal rekapituliert, hat mit ihrer Mutter und mit ihrem Vater gesprochen. Hallo Bex, schön, dass du da bist.
Hi.
Bevor wir jetzt darüber sprechen, wie du deinen Vater dann kennengelernt hast, nochmal zurück zu dieser unglaublichen Situation am Fernseher. Weißt du noch, was ihr da geschaut habt, deine Mutter und du?
Ja, wir haben tatsächlich Nachrichten geschaut, sehr ganz gut bürgerlich, 20 Uhr. Es war irgendein Auslandsbericht, eine Live-Schalte und ich saß so da und wir haben das geschaut und meine Mutter dann, wie du gerade schon gesagt hast, so, hey, der da ist dein Papa. Und ich so, ja, Mama, ne? Dachte irgendwie, sie macht einen Witz. Aber dann, also war in der Bauchbinde dann der Name und dann dachte ich, hey, das kann schon sein. Und sie meinte dann auch, nö, ist kein Scherz.
Und das war der Typ, der dann beim Live-Bericht hinterher noch so ein paar Sätze ins Mikrofon gesagt
genau,
hat. Das heißt, der Journalist.
Ja, der Journalist.
Weißt du noch, was da in dir vorgegangen ist, als du das dann wusstest?
Also tatsächlich, erst habe ich gedacht, ja, Mama labert wieder und macht irgendwie einen Witz. Und dann war es so ein bisschen so ein Taubheitsgefühl. Also zuerst dachte ich so, ja, okay, keine große Sache. Aber dann dachte ich so, boah, jetzt weißt du nicht nur, wie er heißt wirklich, sondern jetzt weißt du auch, wie er aussieht. Und jetzt, nachdem du eigentlich schon dachtest, du siehst ihn nie, also ich hatte das quasi schon aufgegeben, beziehungsweise abgehakt, da dachte ich mir so, boah, jetzt hast du vielleicht doch die Chance, deinen Vater kennenzulernen. Und da war ich dann allein in meinem Zimmer und da muss ich dann schon erstmal so durchatmen. Das war schon krass.
Jetzt würde man ja denken, du hast ja mit deiner Mutter darüber gesprochen, auch häufig über deinen Vater, deine Herkunft. Würde man ja denken, dass die Mutter sich gut überlegt, wie sie das vielleicht mal einführt, wenn sie sich dann entscheidet, doch zu sagen, wer der Papa ist. Dann war das in der Situation nicht so. Du hast deine Mutter gefragt, was hat sie sich eigentlich dabei gedacht, das so zu machen? Und das ist ihre Antwort.
Das war eigentlich deshalb, weil du angefangen hast, plötzlich Fragen zu stellen und ihn gern gefunden hättest. Und das war irgendwie so ganz spontan. Da habe ich gesagt, boah, jetzt ist er im Fernsehen und du sitzt hier mit seinem Kind. Und in dem Moment war ich irgendwie auch ja, stolz auf ihn, dass ich dir so einen Vater präsentieren kann auch.
So, eine spontane Sache, die deine Mutter da gemacht hat, eine spontane Reaktion. Was wusstest du denn bis zu diesem Zeitpunkt über deinen Vater überhaupt? Was habt ihr da geredet? Was hat deine Mutter dir bis dahin erzählt?
recht wenig, muss man sagen. Also sie ist schon offen damit umgegangen. Sie hat mir den Namen von ihm gesagt und auch, dass er Journalist ist und beim Fernsehen arbeitet. Und ich habe immer gehört, ja, du siehst ihn so ähnlich, du bist ihm wie aus dem Gesicht geschnitten. Aber mehr wusste ich tatsächlich nicht, weil das wusste sie selbst auch nicht. Wohnort, was er jetzt so macht, wo er ist, keine Ahnung. Das war für sie, glaube ich, genauso überraschend wie für mich, dass er da auf einmal im Fernsehen war, dass sie ihn da gesehen hat.
Aber was für Gründe hatte deine Mutter, nicht über deinen Vater zu reden davor? Was ist die Geschichte dahinter?
Also, sie hat eigentlich schon über ihn geredet, nur sie wusste selbst nicht so viel über ihn, weil sie sich dann nach meiner Zeugung aus den Augen verloren hatten.
Wann hast du denn als Kind, kannst du dich daran erinnern, das mit deinem Vater und dem fehlenden Vater zum Thema gemacht?
Also ich weiß noch, es war so eine ähnliche Spontanaktion wie von meiner Mutter, wie die Sache vom Fernseher. Wir saßen am Esstisch, da war ich so 11 und ich habe so gesagt, boah Mama, der Mann, mit dem du zusammenlebst, mein Stiefvater, den ich damals noch nicht als Stiefvater kannte, sondern halt einfach als ihren Mann, ich habe irgendwie das Gefühl, der ist nicht mein Vater, der sieht mir nicht ähnlich und... Ja, wie man halt als Kind auch so ein Gefühl hat manchmal. Und sie sagte einfach so ganz platt, ja, stimmt. Und da war ich auch erstmal so, okay, ich habe mir das zwar schon gedacht, aber das so vor den Latz geknallt zu bekommen, ist dann schon krass irgendwie. Und dann meinte ich so, ja, wer denn dann? Ja, und dann hat sie so ein bisschen rumgedruckst und hat mir am Anfang auch irgendwelche Geschichten erzählt, die nicht so gestimmt haben. Und dann ist sie irgendwann mal mit der Wahrheit rausgerückt.
Ja, meine Motive waren damals praktisch, dass ich einen Mann kennengelernt habe, der sich einfach hat sterilisieren lassen. Ich wusste genau, das ist der Mann fürs Leben, mit dem möchte ich zusammen sein. Aber ich war mir auch ganz sicher, dass ich einfach nochmal ein Kind haben möchte. Und das haben wir dann ja besprochen. Dann habe ich gesagt, okay, dann suche ich mir einfach einen netten Typ. Und so ist es dann ja auch gekommen.
Dieser nette Typ... Du musst selber lachen, ne?
Ja, weil klar. So es ist ja auch irgendwie so, hey, ich lebe mit einem Mann zusammen und dann sage ich so, ich hätte gern ein Kind. Ja, dann suche ich mir mal einen, der ganz hübsch ist. Oder ich weiß auch gar nicht. Also wie sie das dann selektiert hat, weiß ich auch nicht genau.
Auf jeden Fall ist dieser Mann dann dein Vater eben, den sie sich da ausgesucht hat, mit dem sie dann weiter nichts zu tun hatte, den du nicht kennengelernt hast bis zu diesem Moment beim Fernsehgucken. Das hat ja dann in dir gearbeitet, kann man sagen. Und du hast dich ja dann entschlossen, deinen Vater kennenzulernen. Weißt du noch, wie das war und wie du zu dieser Entscheidung gekommen bist?
Also ich muss dazu sagen, ich wusste ja dann, seit ich 11 war, dass es meinen Vater irgendwo gibt und dass er sich offenbar dazu entschieden hat, mich nicht kennenlernen zu wollen. Und dann habe ich tatsächlich meine ganze Pubertät damit verbracht, ihn für einen nicht so netten Menschen zu halten, um es jetzt mal freundlich auszudrücken, wie man halt so ist in der Pubertät.
Ist eine Abwehrreaktion.
Ja, klar.
Auch, ne?
Ich habe mir halt auch gedacht, ja, schön, dass du mich nicht sehen willst. Und dann hatte ich das abgehakt. Dann dachte ich, okay, es hat jetzt keinen Sinn, auf irgendjemand sauer zu sein, den du gar nicht kennst, lass es einfach los. Dann ist diese Fernsehsituation passiert. So, wenn du es loslässt, dann kommt es zurück. Und dann habe ich gedacht, hey, jetzt ist die Chance dir quasi vor die Nase gesetzt. Und jetzt will ich ihn doch schon mal kennenlernen. Sah auch nett aus im Fernsehen, hat einen netten Eindruck gemacht. Ja.
Und wie bist du dann vorgegangen? Hast du angerufen und gesagt, Papa... Ich bin's?
Nee, ich hatte auch natürlich ein bisschen Schiss. Da habe ich versucht, subtiler vorzugehen. Aber da hatte ich den Namen und den Sender und habe das gegoogelt und habe aber keine E-Mail-Adresse und nichts gefunden. Habe aber die E-Mail-Adresse von einem Kameramann gefunden, mit dem er zusammen mal einen Film gedreht hatte über irgendein Land. Und habe dem dann geschrieben, hallo, liebe Kameramann XY, ich fand euren Film so toll. Ich habe den Film nie gesehen. Und würde dem Redakteur gerne noch mal Fragen dazu stellen. Haben Sie da vielleicht mal... eine E-Mail-Adresse. Und er so, ja klar, hier. Und da habe ich meinem Papa eine Mail geschrieben. Damals bin ich noch zur Schule gegangen. Ich wäre von der Schülerzeitung und ich würde ihn gern interviewen zum Thema Medienberufe. Wenn es geht, irgendwie am besten per Telefon. Ich hatte dann doch Muffe. Und er meinte dann so, nö, lass mal treffen.
Dein Vater hat erzählt, was er gedacht hat, als er diese E-Mail bekam.
Also ich kam gerade aus Afrika zurück und habe eine Mail gekriegt, dass jemand... ein Interview gerne machen würde. Entweder schriftlich oder am liebsten per Telefon. Aber wenn ich keine Zeit hätte, dann eben auch. Schriftlich würde schon auch gehen. Ja, und das war unterschrieben mit einem Namen, wo ich dachte, da ist ein Zweifel überhaupt nicht möglich. Also ich wusste dann natürlich Bescheid, klar. Und dann habe ich mich gemeldet, ich glaube auch per Mail. Und ja, gleich geschrieben, dass ich dafür wäre, dass wir uns treffen. Weil das war ja dann schon klar, dass das... vermutlich nicht nur darum geht, um ein Interview, wie es da so war, wo ich war.
Bex, Das ist eine verrückte Situation, ja?
Mir war das nicht klar, dass das für ihn klar war.
Ja, aber ihr beide sitzt da, trefft euch wo?
In einem Restaurant tatsächlich, in dem
toll.
Ort,
Klassiker.
Wo ich zur Schule gegangen bin.
In einem Restaurant auf neutralem Boden sozusagen. Ihr beide wisst, worum es eigentlich geht. Ja. Aber du hast ein Interview angefragt. Hast du das auch erstmal durchgezogen mit dem Interview?
Ich habe das tatsächlich eine halbe Stunde durchgezogen. Es war eigentlich irgendwie peinlich, weil ich glaube, ich war 19, noch nichts am Hut gehabt mit Journalismus, habe total unprofessionell gewirkt. Ich glaube, auf ihn habe ich auch relativ unprofessionell gewirkt.
Ja, mir war ja das die ganze Zeit klar. Ich meine, ich fand es ja schon ziemlich lustig, dass ich irgendwann habe ich mal gefragt, ob sie nicht ein bisschen was aufschreiben wollen. Und dann hast du gesagt, ja, nee, das kann ich mir alles gut merken. Und dann dachte ich schon, das kann ja irgendwie nicht sein. Also.
Ich war echt professionell.
Ja. Also meine Tochter mit so einem Gedächtnis, wo ich so ein schlechtes habe. Ja, und dann es war die ganze Zeit klar. Ne? Also es war die ganze Zeit, wir haben uns sozusagen umschlichen.
Wann kam denn dann der Punkt, dass dieses Umschleichen aufgehört hat?
Ja, der Witz war die ganze Zeit, er wusste das wohl irgendwie, aber ich wusste nicht, dass er es wusste. Und deswegen habe ich dieses Interview durchgezogen und dann ganz am Schluss habe ich gesagt, jetzt oder nie, darf ich ihn noch eine persönliche Frage stellen. Ich habe den noch gesiezt tatsächlich. Und er so, ja klar. Und ich so, ja, damals 1991, haben Sie da vielleicht eine Frau kennengelernt? Und er direkt, ja, Ihre Mutter. Und ich so,
Oh mein Gott.
Ja, das hat mich jetzt irgendwie aus dem Konzept gebracht. Können wir nochmal von vorn anfangen? Und er so, ja, wollen wir uns nicht erstmal duzen? Und dann war es irgendwie ganz leicht. Und ich hatte auch so Babyfotos von mir mitgebracht. Keine Ahnung, falls er irgendwie Zicken macht, dass ich ihn so unter die Nase halten kann. So hier.
Ich war ein süßes kleines Baby.
Das habe ich dann, die habe ich dann auch rausgeholt, aber es war nett. Also es war eigentlich schön. Ich war im Nachhinein wirklich erstaunt, wie leicht alles ging. Ich habe natürlich Schiss gehabt. Ich habe mir sonst was vorgestellt, dass er rausrennt und sagt, nö. Und aber.
Das ist ja wirklich sozusagen so, der Damm war gebrochen und dann war irgendwie alles gut. Schön ist auch, was dein Vater noch so erzählt, wie er das fand, dass du erstmal diese Schülerzeitschrift-Sache irgendwie so hochgehalten hast und dass du da fest dran gehalten hast.
Ich fand eigentlich das Netteste, dass du gesagt hast, wenn ich jetzt gedacht hätte, das ist ein ganz blöder Typ oder gemerkt hätte, das ist ein ganz blöder Typ, dann hätte ich mich überhaupt nicht geoutet. Na, dann wären wir halt so wieder auseinandergegangen. Na. Und das fand ich ziemlich putzig.
Und es ist ja auch irgendwie deswegen ganz schön, dass dein Vater das mitgespielt hat. Er hat dir die Möglichkeit gegeben, ne?
Ja.
Wieder rauszugehen.
Ja.
Du hast ja dann gesagt, es war aber nicht so, dass du wieder rausgehen wolltest. Es war schön, es hat direkt geklappt. Hat er dann direkt irgendwie gesagt, hier, guck mal, das ist meine Familie, das ist, wie ging es weiter?
Also wir hatten dann natürlich ganz viel gequatscht, wir sind beide Labertaschen, das habe ich glaube ich auch ein bisschen von ihm und dann hatte er so gemeint, er hat mich darum gebeten, ihm ein bisschen Zeit zu lassen, weil er ist eben verheiratet und hat auch eine Tochter, meine Schwester, und hat gemeint, das ist jetzt nicht so leicht für ihn, da einfach mit reinzuplassen. Ich sag's
also überhaupt die wussten davon auch gar nichts?
Nee, bis dahin noch nicht, also nee. Und dann hat er sich damit ein bisschen Zeit gelassen und irgendwann war es dann aber soweit, dass ich dann auch auf neutralem Boden irgendwo in einem Café, dann hat er meine Schwester mitgebracht und wir haben uns kennengelernt, haben uns auch direkt super verstanden, obwohl sie ganz anders ist als ich, wir sind total verschieden, war aber auch richtig schön und dann irgendwann durfte ich noch seine Frau kennenlernen und auch das hat super funktioniert. Also klar, am Anfang muss man sich so ein bisschen beschnuppern, sage ich jetzt mal, aber also ich bin immer noch, es ist jetzt schon eine Weile her, ich bin immer noch erstaunt, wie nett alle waren und wie leicht es ging.
Wie ist denn die Situation mittlerweile? Wie ist euer Kontakt?
Also wir sind beide viel beschäftigte Menschen und wohnen auch nicht jetzt unbedingt in der Nähe. Aber ja, es ist eigentlich so wie mit, ich sage immer, ich habe zwei Väter, mein Stiefvater, den Mann meiner Mutter und halt mein Papa jetzt. Und der Kontakt ist eigentlich ähnlich ausgeprägt, sag ich mal. Ich wohne nicht mehr zu Hause, telefoniere manchmal, jetzt haben wir uns neulich erst gesehen, natürlich hier, als ich die Höhle gesammelt habe dafür. Und ja, es ist super. Ich habe ein gutes Verhältnis zu meiner Schwester. Er hat ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter und zu meiner. Es ist ein Bilderbuchende irgendwie, so ein Happy End. Aber es ist wirklich so. Es ist total schön.
Das ist ja unglaublich. Hat eigentlich diese Begegnung mit deinem Vater und das Wissen, dass dein Vater beim Fernsehen ist und Journalist ist, dazu geführt, dass du auch Journalistin werden wolltest?
Witzigerweise nicht. Also vielleicht haben da die Gene eine Rolle gespielt. Ich meine, ich wusste, meine Mutter hatte mir immer gesagt, ja, dein Papa ist Journalist, ist wahrscheinlich noch beim Fernsehen. Aber dann, als es so an die Studienwahl ging, ich wollte eigentlich lange Medizin machen und dann kam mein Abischnitt und diese Pläne haben sich in Luft aufgelöst. Und dann dachte ich, hey, was machst du stattdessen? Und dann war Journalismus so meine nächste Wahl. Und dabei habe ich aber gar nicht an meinen Vater gedacht. Also das war überhaupt, hatte ich überhaupt nicht im Kopf. Und als wir uns kennengelernt haben, da hatte ich schon den Eindruck, er ist schon stolz. So, dass ich das Gleiche mache wie er, ist und nicht Zufall. Finde ich eigentlich auch witzig.
Bex, vielen Dank, dass du uns diese Geschichte erzählt hast.
Sehr gerne.
Es geht ums Wiedersehen. Und es gibt ja Wiedersehen und Wiedersehen. Ne? Dieses Wiedersehen zum Beispiel, zu dem eigentlich so eine bombastisch kitschige Hollywood-Musik laufen müsste. Und die Umarmung sich wie Zeitlupe anfühlt. Ne? Wenn man zum Beispiel seinen besten Kumpel von früher wieder sieht. Toll. Oder es gibt dieses Wiedersehen, was einen so kurz versteinern lässt. Wenn die große Jugendliebe plötzlich dasteht, zum Beispiel mit ihrem Macker. Eigentlich immer eine schräge Situation, oder? So alte Lieben wiederzusehen nach langer, langer Zeit. Bei Christel war es ein bisschen anders. Es gab ein Wiedersehen, so viel sei verraten, ein Wiedersehen mit dem, den sie geliebt hat, damals in den wilden 60er Jahren.
Frühjahr 1970. In den USA erreichen die Anti-Vietnam-Proteste ihren Höhepunkt. In London trennen sich die Beatles. In Erfurt will Willy Brandt die Beziehungen zur DDR verbessern. Und in Berlin, da schmeißt Christel, die damals 18 ist, ihr Abi. Das muffige Westberliner Klassenzimmer wird ihr zu eng.
Also ich habe mein Abi nicht gemacht, bin vorher abgegangen. Meine Eltern hatten sich scheiden lassen und das war alles so ein bisschen so eine Zeit, wo ich so ein bisschen durcheinander war und ich war überhaupt nicht sicher, was ich überhaupt will. Ich wollte gerne reisen und nach Italien, fand ich toll.
Da draußen die Welt sehen, reisen, leben. Christel packt ihre 7 Sachen, steigt am Bahnhof Zoo in den Zug und am Genova Piazza Principe in Genua wieder aus. Nach einigen Wochen bekommt sie einen Anruf von einem Freund aus Rom. Ob sie nicht Bock hat, vorbeizukommen? Rom? Ja klar, denkt Christel. Und setzt sich sofort in den nächsten Zug.
Ja, dann hatte mich ein Bekannter eingeladen nach Rom. Und dann hat er mich zu Normans Haus gebracht und hat gesagt, komm, wir gehen jemanden besuchen, einen guten Freund von mir.
Sie gehen in die Via dei Coronari und besuchen Norman Stone, einen jungen Amerikaner, der in Rom als Schauspieler arbeitet. Als der die Tür öffnet und die hübsche Christel sieht, mit ihren langen, dichten, braunen Haaren und ihrem puppenhaften Gesicht, den dunklen, großen Augen und dem Schlafzimmerblick, ist er fasziniert. Sie quatschen ein bisschen zu dritt, dann muss der Bekannte los.
Und dann meinte er, ich habe jetzt noch was zu tun, ich hole dich in 3 Stunden wieder ab. Und daraus sind dann 3 Tage geworden, weil der einfach nicht wiederkam. Und Norman und ich fanden uns also sehr sympathisch. Ich fand ihn sehr interessant und wir haben uns gut verstanden. Ja, eben nach 3 Tagen waren wir uns schon näher gekommen. So.
Die erste Nacht schläft Christel noch auf der Couch, die zweite Nacht mit Norman. 3 Tage lang verlassen sie kaum das Bett in der Via dei Coronari. Wenn sie nicht Liebe machen, unterhalten sie sich stundenlang. Über Geschichte, Philosophie, Musik, Filme, das Leben.
Das war für mich damals auch toll, weil er ist auch ein sehr gebildeter Mensch. Und also das hat mich schon ziemlich fasziniert, was er alles wusste. Und eben auch, dass er gereist ist. Und er hat in New York gelebt. Das war so zu der Zeit, wo auch Bob Dylan dann in Greenwich Village rumgelaufen ist und solche Sachen. Das fand ich also alles ganz toll und ich habe ihn sehr bewundert und war total in ihn verliebt.
Und als der Bekannte nach 3 Tagen wieder auftaucht, um Christel abzuholen,
bin ich nicht mitgegangen. Bin da geblieben.
Christel will nicht mehr weg. Sie bleibt bei Norman. Die Deutsche und der Amerikaner haben sich Hals über Kopf ineinander verliebt. Die Via dei Coronari wird zu ihrem Liebesnest, Rom zu ihrem Abenteuerspielplatz. Norman ist ein Lebemann, ist witzig, kennt viele Leute, liebt Musik, das italienische Kino. Gemeinsam mit ihm taucht Christel in die pulsierende Stadt ein.
Und dann haben wir auch viel schöne Sachen unternommen. Zum Beispiel, er tanzt sehr gerne, ich tanze auch sehr gerne. Und wir sind oft ausgegangen, wir waren oft im Kino. Wir sind viel unterwegs gewesen. Für mich war das eine wahnsinnig tolle Zeit, eine wichtige Zeit auch. Weil
wenn Christel 40 Jahre später von der Zeit mit Norman in Rom erzählt, dann gerät sie ins Schwärmen. Und man kann sich richtig vorstellen, wie es gewesen sein muss. So knutschen am Fontana di Trevi, laue Sommernächte im Ponte Rione. Ein Jahr lang sind die beiden glücklich, verliebt und können gut leben von dem, was Norman als Schauspieler verdient. In den 60er Jahren war Italien zur stärksten Filmnation in ganz Europa gewachsen. Fellini hatte das italienische Kino berühmt gemacht. In der Filmstadt Cinecittà, einem Vorort von Rom, entstehen internationale Produktionen wie Ben Hur und Quo Vadis. Hier kann Norman hin und wieder einen Job in einer Nebenrolle ergattern. Er spielt vor allem in Western an der Seite von Bud Spencer.
Und jetzt bist du an der Reihe, Sheriff.
Was habe ich dir gesagt? Die linke Hand des Teufels.
Doch irgendwann werden die Rollen weniger.
Es ging ihm wohl auch nicht so besonders gut zu der Zeit und er hatte sich sehr, ziemlich viel Sorgen gemacht um seine Zukunft.
Die Zeit der großen Westernfilme ist irgendwann vorbei. Die große Zeit des italienischen Kinos auch. Norman bekommt kaum noch Jobs. Irgendwann trifft er eine Entscheidung. Für seine Karriere und gegen Christel. Er will zurück nach Amerika, nach New York.
Also ich hatte jetzt nie daran gedacht, dass das zu Ende sein könnte oder so. Er hat es dann irgendwann gesagt und das war für mich ganz schrecklich. Das war auch nicht die Rede davon, dass er mich mitnimmt.
Norman packt seine Sachen und geht. Weg aus der Via dei Coronari, weg aus Rom, weg von Christel. Der letzte Abschied, der letzte Kuss, was, wer gesagt hat und wie, der letzte Augenblick.
Daran kann ich mich komischerweise überhaupt nicht mehr erinnern. Mich wahrscheinlich irgendwie verdrängt. Aber ich weiß nur, dass ich tagelang hinterher krank war. Ich muss jetzt noch heulen, wenn ich dran denke. Ich war tatsächlich richtig krank. Also ich habe Fieber gekriegt, ich habe irgendwie 4 Tage im Bett gelegen. Und eine Freundin ist gekommen, die hat versucht, mich aufzupäppeln. Und nach 4 Tagen bin ich dann irgendwann aufgestanden und gesagt, so jetzt muss es vorbei sein. Ich bin dann nach Sardinien für 3 Monate gegangen. Und das war auch ganz gut so. Da bin ich auf andere Gedanken gekommen und dann wurde es auch leichter. Aber das war schon heftig für mich. Ich habe dann versucht, zwar mich abzulenken irgendwie mit allen möglichen Affären, aber das hat schon eine Weile gedauert und ich glaube, dass ich mich ganz lange nicht mehr richtig verliebt habe. Es hat sehr lange gedauert.
Norman war Christels erste große Liebe. Es dauert lange, bis sie über die Trennung hinwegkommt. Christel geht weg aus Rom, weg aus der Stadt, wo sie alles an Norman erinnert. Lebt mal auf Sizilien, geht dann nach Sardinien, kehrt wieder nach Berlin zurück, ist unruhig, rastlos, umtriebig.
Ja, doch, ich hatte so viele Jobs in meinem Leben, das kann sich kein Mensch vorstellen. Ich habe eine Ausbildung als Stewardess gemacht, ich habe im Hotel gearbeitet und in Geschäften und doch relativ viel im Büro und auch sogar als Übersetzerin, alles Mögliche.
Christel lernt in den nächsten 4 Jahrzehnten viele Männer kennen, einen davon heiratet sie sogar. Aber die Ehe zerbricht. Und die richtige große Liebe ist es nie.
Ja, das vor allen Dingen muss ich ganz ehrlich sagen, manche Sachen habe ich ja schon vermisst. Also so wie Norman war keiner. Tatsächlich.
Er taucht immer wieder in ihrem Kopf auf, hat sich festgesaugt und geht nicht mehr weg. Der Gedanke an Norman, ihre erste große Liebe. Irgendwie hat sie ihn nie ganz vergessen können. Christel ist mittlerweile fast 60 Jahre alt. Und immer noch wird sie durch kleine Dinge im Alltag an ihn erinnert.
Oh ja, ich habe oft an ihn gedacht, vor allen Dingen dadurch, dass wir so viel auch miteinander unternommen haben und auch viel Musik gehört haben und viel ins Kino gegangen sind, habe ich ganz oft wieder an ihn gedacht, weil manche Filme, das waren auch so Klassiker, Fellini und sonst was.
Marcello, where are you? My goodness!
Da habe ich halt immer an ihn gedacht. Ne?
40 Jahre sind vergangen, seitdem sie Norman das erste Mal in der Via dei Coronari begegnet ist. Christel fragt sich, was macht er bloß jetzt und wo ist er jetzt? Klar hat sie sich das auch schon 1973 gefragt, 1983, 1993. Aber dank einer wunderbaren technischen Innovation können Christels Fragen im Jahr 2012 beantwortet werden.
Und dann habe ich ab und zu mal im Internet rumgesurft und habe dann mal gedacht, mal gucken, was der so macht, ne? Weil ich wusste ja auch nicht genau, wo der wohnt. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich musste dann halt so lange suchen, bis ich auch ein Foto finde. Und da habe ich ihn dann irgendwo gefunden. Ja, ich war ziemlich aufgeregt. Ja, ich hab gedacht, das ist er auf jeden Fall. Ich war mir ganz sicher.
Im Internet findet sie ein Profil von ihm. Normans Gesicht hat mittlerweile ein paar Falten mehr. Seine Haare sind nicht mehr schwarz, sondern grau. Aber die großen dunklen Augen, die buschigen Brauen und der schmale Mund, ja, eigentlich hat er sich gar nicht so doll verändert. Christel hat ein leichtes Kribbeln im Bauch, als sie Norman zum ersten Mal wieder auf einem Foto sieht.
Ja, ich war schon aufgeregt irgendwie innerlich, weil eben, ich war ja damals so in ihn verliebt, ne? Und das hatte nicht nur was mit dem Aussehen zu tun oder so. Und habe dann aber noch lange gebraucht, ich Kontakt aufgenommen habe, weil ich wusste ja nicht, ob der jetzt verheiratet ist und Kinder hat oder irgendwie was. Ich wollte da nicht stören und habe aber noch ungefähr gewusst, wann er Geburtstag hat und habe ihm dann einfach eine Geburtstagskarte geschickt mit meiner E-Mail-Adresse.
Lieber Norman, ich wünsche dir alles Gute zum 70. Geburtstag. Ich weiß nicht, ob du dich noch an mich erinnern kannst. Wir haben vor 40 Jahren zusammen in der Via dei Coronari in Rom gewohnt. Manchmal denke ich noch zurück an die alten Zeiten, wo wir jung waren. Für mich war das eine sehr schöne Zeit. Ich habe deine Adresse im Internet gefunden, aber ich weiß nicht, ob dich diese Postkarte erreicht. Wenn du Lust hast, mir zurückzuschreiben und mir zu erzählen, ob das Leben gut zu dir war, sende mir doch einfach eine E-Mail. Viele Grüße, Christel.
2 Wochen später bekommt Christel eine E-Mail.
Liebe Christel, ich habe deine Karte bekommen. Die Adresse war richtig. Ja, ich erinnere mich an dich und die Via dei Coronari. Es gibt zu viel zu sagen, als dass es in eine E-Mail passen würde. Wie hast du dich nur an meinen Geburtstag erinnert? Ich will ihn lieber vergessen. Erzähl mir von dir. Ich bin sehr neugierig. Viele Grüße, dein Norman.
Ich war mir überhaupt nicht sicher, ob der jetzt überhaupt antwortet. Und dann, als ich dann eine E-Mail gekriegt habe, dann war das tatsächlich so, als wenn mein Herz irgendwie so einen kleinen Hopser macht. War ganz ulkig nach so vielen Jahren. Und dann, ja, ich war irre aufgeregt, musste mich richtig beherrschen, nicht sofort zurückzuschreiben.
Sie fangen an, sich zu schreiben. Erst sporadisch, dann immer häufiger.
Und eines schönen Tages hatte dann, ich habe schon immer daran gedacht, ich würde ihn ja gerne mal wiedersehen und war schon am Überlegen und so weiter. Und dann hat er irgendwann geschrieben, er würde mich ja gern mal wiedersehen. Und dann war ich irgendwie hin und weg. Und dann habe ich ihm geschrieben, dass ich halt auch schon dran gedacht hatte, ihn ganz gerne mal wiederzusehen und schon mal überlegt hatte, ob ich ihn nicht manchmal besuchen komme. Und darauf ist er dann sofort angesprungen. Er würde sich irre freuen, dass, wenn ich käme. Und dann haben wir das auch relativ schnell ausgemacht. Ich musste aber dann für meinen Flug schon ein bisschen sparen. So billig ist das ja dann auch nicht. Und ganz ohne wollte ich auch nicht hier auftauchen. Und weil ich ja doch ein bisschen unsicher war. Wir hatten uns ja so lange nicht gesehen und war mir gar nicht sicher, wie das denn tatsächlich ist in Wirklichkeit, wenn wir uns wiedersehen. Ne?
Ein halbes Jahr später steigt Christel mit einem Koffer in der Hand und einem Kribbeln im Bauch am Flughafen Köln-Bonn in einen Flieger nach Tucson, Arizona. Sie ist total aufgeregt und macht sich dieselben Gedanken wie eine 17-Jährige vor ihrem ersten Date.
Ich habe überlegt, was ziehe ich an und wie sehe ich am besten aus? Und ich wollte natürlich möglichst gut aussehen und habe dann auch noch, habe mich die ganze Zeit über nicht geschminkt und dann musste ich zweimal umsteigen. Dann zum Schluss habe ich mich erst geschminkt, damit man auch möglichst frisch aussieht und so nach dem langen Flug.
Nach 24 langen Stunden, die ihr vorkommen wie eine halbe Ewigkeit, landet das Flugzeug auf dem Tucson International Airport. Mit weichen Knien steigt Christel aus dem Flieger. Wie wird es sein, wenn sie Norman zum ersten Mal wieder sieht?
Ich bin dann zum Gepäckband und er saß da schon. Und er ist aber dann aufgestanden und auf mich zugekommen. Dann habe ich ihn natürlich erkannt. Aber das war ein ganz ulkiges Gefühl erstmal. War er denn da und das war ganz komisch. Also
Wie begrüßt man sich? Was redet man, wenn man sich 40 Jahre lang nicht gesehen hat? Norman fragt, hattest du einen guten Flug? Hast du Hunger?
Ja, war schon ein bisschen fremd erstmal, der erste Moment. Fremd und vertraut zugleich, ganz ulkig, kann ich gar nicht beschreiben. Ja, und dann sind wir erstmal nach Hause gefahren und ich war mir überhaupt nicht darüber im Klaren, wie das jetzt weitergeht.
Aber Christel ist gar nicht mehr in der Lage, groß nachzudenken. Sie ist seit 24 Stunden unterwegs und hundemüde.
Ich wollte erstmal schlafen und gar nicht irgendwie, ich wollte mir das erstmal durch den Kopf gehen lassen oder überhaupt erstmal ein Gefühl entwickeln oder wissen, was ich überhaupt fühle oder ich weiß nicht was, auf jeden Fall... Er hatte sich das irgendwie anders vorgestellt. Und für ihn war das völlig klar, dass ich bei ihm im Bett schlafe. Für mich war das überhaupt nicht klar.
Christel entscheidet sich dann doch fürs Bett und schläft sofort ein. Als sie am nächsten Morgen neben ihrer ersten großen Liebe Norman aufwacht, kommt es ihr ein bisschen vor wie ein komischer Traum.
Ja, es war wirklich surreal. Und dann ging das aber komischerweise ganz schnell, dass es eigentlich so war wie immer. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, mit anderen Freunden habe ich das auch schon gehabt. Und man sieht sich 5 Jahre nicht oder 10 Jahre nicht und man trifft sich wieder und es ist so wie gestern. Und das war im Prinzip ganz genauso. Die Nähe war sofort wieder da.
Ich weiß genau, was Christel meint. Mit manchen Menschen hat man so eine Verbindung, die ist einfach da und diese Nähe existiert, egal wie lange man sich nicht gesehen hat oder ob man am anderen Ende der Welt ist. Und genauso ist es bei Christel und Norman. Es ist so wie damals in der Via dei Coronari. Die Vertrautheit, die Nähe, die Liebe, alles ist auf einmal wieder da. So als hätten sie sich nie getrennt, sagt Norman.
Well, it was very emotional.
Das Wiedersehen war sehr emotional für uns beide. Und dann, naja, wir sind sofort wieder zusammengekommen. Wir wussten ja beide nicht, was uns erwartet. Aber es war so, als würden wir einfach da weitermachen, wo wir damals aufgehört haben.
Die 4 Wochen in Arizona vergehen wie im Flug. Norman und Christel haben so viel nachzuholen, reden viel über früher, lachen viel und unternehmen ganz viele Sachen zusammen, wie damals in Rom, vielleicht nicht mehr ganz so wild.
Wir sind viel tanzen gegangen, wir haben Freunde besucht. Ein Freund auch, der mich gesehen hat, der hat gesagt, lass sie nicht wieder gehen und so. Ne? Ja, wir waren dann zusammen und es war überhaupt nicht klar, wie es jetzt weitergeht. Ne? Und dann haben wir da gar nicht erst groß drüber geredet am Anfang. Weil 4 Wochen ist ja eine lange Zeit. Und dann aber, als dann schon 2 Wochen um waren, da fing das schon an, irgendwie komisch zu werden. Weil offensichtlich wurde das dann auch ernster. Ne? Dann ging es schon, ja, wie soll das jetzt überhaupt weitergehen? Ne? Er wurde dann auch langsam traurig, als es zum Ende ging. Und ja, wie machen wir das denn jetzt überhaupt? Ne? Ich sage, ja, ich komme ja wieder. Ja, wann denn? Ich sage, ja, in einem halben Jahr oder so, im Sommer.
Christel steigt wieder in das Flugzeug nach Deutschland. Sie hat dort ihren Job, ihre Wohnung. Und ohne Visum kann sie auch nicht ohne weiteres in den USA bleiben.
Und dann war ich weg und dann schon einen Tag später, ich hatte ihn ja hier auf Skype eingerichtet, einen Tag später hat er schon gesagt, nee, also das hält er überhaupt nicht aus. Und ich muss wiederkommen und er will mich auch heiraten. Also mein Gedanke war ja. Ja, ich will.
Christel zögert keine Sekunde. Sie weiß jetzt, Norman ist die Liebe ihres Lebens. Für diese Liebe gibt Christel in Deutschland gerne alles auf. Doch die Mühlen der Bürokratie mahlen langsam. Fast ein Dreivierteljahr muss Christel auf ihr Visum warten. Endlich, 2 Tage vor Silvester 2013, landet sie wieder in Arizona. Und dann, am 16. Februar 2014, nach 44 Jahren der Trennung und nach 9 Monaten Warten auf das Visum, geben sich Christel Brumann und Norman Stone im Courthouse von Tucson das Ja-Wort.
Ich war so gerührt, dass ich tatsächlich auch in Tränen ausgebrochen bin. Und das war sehr rührend. Also, und es ist auch irgendwie sowas, wo ich dann auch dachte, das ist jetzt für immer. Also das ist für mich jetzt kein... Man sagt ja immer so Abschnittsgefährte, aber es ist tatsächlich ja jetzt doch eher doch ein relativ später Abschnitt. Und ich glaube auch nicht, dass ich nochmal jemand anders will.
Sie ist jetzt angekommen, sagt sie. Christel, die Rastlose, die Weltenbummlerin. Hier in Arizona hat sie Norman wiedergefunden, ihre erste und, wenn alles gut geht, letzte große Liebe. Manchmal hat sie so kleine Momente, wo sie ihr Glück gar nicht fassen kann.
Zum Beispiel morgens neben ihm aufzuwachen oder er bringt mich derartig zum Lachen. Ich lache mich tot, ich wälze mich manchmal halb auf den Boden vor lauter Lachen.
Auch beim Skype-Gespräch gackern die beiden herum wie zwei alberne, verliebte Teenager. Irgendwie haben sich die beiden echt gesucht und gefunden. Oder besser gesagt, wiedergefunden. Über die Liebe sagt Christel heute:
Ja, es ist nie zu spät sowieso. Und was ich sehr wichtig finde, ist, dass man nicht aus den Augen verliert, warum man ursprünglich sich in jemanden verliebt hat. Und dass man versucht, diese Dinge immer wieder zu sehen. Und nicht so gleich wieder auseinanderrennen, nur wenn mal so Kleinigkeiten nicht in Ordnung sind. Und man kann sich immer noch in jedem Alter verlieben. In jedem.
Hannah Ender hat die Geschichte von Christel Burmann und ihrer Jugend- und Altersliebe Norman erzählt. Ja, und weil die beiden eben mittlerweile glücklich zusammen in Arizona leben, hat Hannah über Skype mit ihnen gesprochen. So viel Wiedersehen. Danke an Thomas Reintjes, der mit David über sein Wiedersehen mit der Mutter bei den Yanomami gesprochen hat. Danke an Jenny Gensmer und Christoph Reimann mit der Geschichte von der Schulfreundin Christina. Danke an Rebecca Jakob, die uns erzählt hat, wie das war, als sie ihren Vater das erste Mal getroffen hat. Danke an Hannah Ender mit Christel Brumans Love Story. Vielen Dank an Thomas Wittig in der Technik, Nora Hespers Online und an Wolfgang Schiller, den Redakteur der Sendung. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
D-Radio Wissen, 100.
In dem Beitrag habe ich über David Good gesagt, er hat seine Yanomami-Identität aus vollem Herzen angenommen. Aber das stimmt nicht ganz.
Ich wurde diesen beiden Mädchen vorgestellt. Die eine umarmte mich und ich dachte, komisch, untypisch. Ich schätze, Mom hat sie angestiftet. Und ich fragte, wer ist dieses Mädchen? Und die Übersetzerin sagte,
das gleiche mit dem anderen Mädchen. Und es wird erwartet, dass er seine ehelichen Pflichten erfüllt.
It was a sort of cultural dilemma that I found myself in, because as a Westerner, how could I take a Yanomami wife? But then as a Yanomama, how could I not take a wife? If here I am saying I want to be Yanomama, I'm proud to be Yanomama, then as a Yanomama, you should take a wife.
Er versucht einen Mittelweg, will die Mädchen nicht komplett ablehnen, aber auch nichts mit ihnen anfangen.
Who would have thought?
Wer hätte gedacht, dass bei all den Problemen, die man im Amazonas hat, Insekten, Malaria, Spinnen, dass Eheprobleme mein größtes Problem sein wird?
Biggest problem down there.
Ja, die Geschichte mit Christina, die hat mir nochmal gezeigt, dass man dann doch nicht so viel auf Gegenstände geben sollte. Und zwar ist es so gewesen, dass dieser Armreif, den sie mir geschenkt hatte, so als Freundschaftssymbol und zum Abschied, der mir geklaut wurde in Frankreich in einem Schwimmbad, dass sie sich an den gar nicht erinnern konnte. Und der hat ja eigentlich dazu geführt, dass ich so ein schlechtes Gewissen hatte, dass ich wirklich Hemmungen hatte, mich zu melden. Und was dann letztendlich auch dazu geführt hat, dass der Kontakt zwischen uns beiden abgebrochen ist und wir erst nach 10 Jahren wieder was voneinander gehört haben.
Nee, ich meine, ich war einfach gespannt darauf, wie du aussiehst erstmal, ne? Weil wir haben uns ja in der Schule getroffen. Und da saßen dann, glaube ich, 2 oder 3 Mädchen, das weiß ich nicht mehr genau. Da wusste ich erstmal gar nicht, wer es ist. Na, ja, klar. Und dann war es eben eine Überraschung, ja, logisch.
Ja, es war tatsächlich echt schön. Wir saßen im Garten und ich hatte dann so mein Aufnahmegerät vor ihm aufgestellt. Und ich dachte, ja, locker, ne? Der Mann ist Journalist, der ist es gewöhnt, oft Texte einzusprechen und überhaupt zu sprechen. Und Und dann kam er mir irgendwie schüchtern vor. Also ich musste ihm so ein bisschen was aus der Nase ziehen und dann auch ganz viele Ähms und Pausen. Und ich dachte mir zwischendurch so, Mann, du hast es doch gelernt. Sprich doch, wie du gelernt hast. Naja, ist privat vielleicht nicht so leicht.
Die Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr.